Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Demokratie lebt ja vom Streit. Doch was, wenn der medial oft nur flach und symptomhaft geführt wird? Unser Hörer Florian Herbst glaubt, dass hinter den meisten streitbaren Themen eigentlich ganz andere psychologische Ursachen stecken. Zum Beispiel narzisstische Geltungsbedürfnisse. Er wünscht sich, dass diese Motivebenen mitbedacht werden und angesprochen werden.
Die psychologische Einordnung ist das, was mir fehlt. Wie das in den Menschen so funktioniert, dass sie so destruktive Taten begehen.
Mehr angewandte psychologische Transparenz für einen Rundfunk, der, so sieht es Florian Herbst, so erst überhaupt in der Lage ist, nicht nur an den Symptomen zu kratzen, sondern auch wirklich Veränderungen bewirken zu können. Teil echter Problemlösung zu sein. Wo fehlt psychologische Einordnung im Journalismus? Wie könnte die aussehen? Was könnte die bewirken? Darum geht's heute in Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Stefan Beuting und da das eine komplexe Aufgabe ist, darum freue ich mich umso mehr über fachliche Unterstützung. Hallo in die Runde.
Hallo.
Wenn Sie gerade gehört haben hier, das ist Anne Leiser, Medienpsychologin aus Berlin. Als wir das erste Mal telefoniert haben, hat sie sofort ein paar kritische Fragen gehabt, parallel dazu Ideen, wie wir mehr an psychologischer Kompetenz umsetzen könnten. Und mit dabei ist auch Zineb El-Masra, Autorin für Print, TV und Theater. Und sie hat sofort geantwortet, danke für die Anfrage, zu der ich inhaltlich nur Bingo sagen kann. Ich freue mich sehr, dass diese Seite endlich beleuchtet wird. Ja, und natürlich Florian Herbst, hauptberuflich sozialpsychiatrischer Bezugsbegleiter aus Berlin, nebenbei DLF-Hörer, der uns jetzt nochmal beschreibt, was eigentlich das Problem ist.
Ich beziehe mich auf langjährige Hörererfahrungen zu Sendungen, die sich um schwere und schwerste Themen drehten. Diskussionsrunden genauer gesagt, zu Themen wie Extremismus, zumeist Rechtsextremismus, Terror und ähnliches. Antisemitismus, auch häufig Thema in Gesprächsrunden auf dem Deutschlandfunk. Und ja, seit geraumer Zeit vermisse ich dort die Thematisierung von dem, was auch im Titel dieser Sendung vorkommt, die Motivierung entsprechender destruktiver zwischenmenschlicher Taten, um das jetzt mal so zu nennen. Es zeigt sich auch in den Gästelisten dieser Sendung. In aller Regel fehlen dort Psychologen oder Psychotherapeutinnen oder Psychiater, die da eine Expertise einzubringen hätten in dieser Frage. Ja, das war quasi die Fehlstelle, wegen der ich mich an Sie gewendet habe.
Herr Herbst, was war das nochmal für eine Sendung, wo Sie das mit dem Antisemitismus gehört haben?
Diese Sendung war aus der Reihe Sein und Streit. Sie hatte zum Gegenstand Antisemitismus-Definitionen und darin erschöpfte sie sich auch.
Zunächst würde ich mal sagen, dass es durchaus auch vergleichbar harte Auseinandersetzung in Definitionsfragen anderer Ungleichheitsverhältnisse und Ungleichwertigkeitsideologien gibt. Die haben nicht so eine gesellschaftliche Bedeutung. Die sind nicht so sehr in den Medien präsent und werden nicht in dieser Form so sehr in der Öffentlichkeit ausgetragen.
Warum nicht?
Ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht über das Ausmaß der Bedrohung erklären oder so. Weil wenn das der Grund wäre, dann würden wir ja genauso erbittert über antimuslimischen Rassismus beispielsweise diskutieren, über Obdachlosenabwertung und so weiter und so fort. Also der Grund ist, glaube ich, ziemlich klar, die enge Verbindung des Themas Antisemitismus mit Grundlagen der politischen Kultur und vor allem der Beschaffung politischer Legitimität in Deutschland.
Die beiden Studiogäste stritten sich über zwei konkurrierende Definitionen, die beide, das mag jetzt vermessen wirken, aber ich sage es trotzdem, die beide ohne psychologischen Tiefgang auskommen. Und diesen Definitionsstreit hatte man eine Stunde lang, anstatt über Antisemitismus als Phänomen tiefergehendes und konkreteres zu erfahren und weiterführendes vor allen Dingen.
Gibt es so eine Frage, die Sie dann mitten in diese Sendung vielleicht gerne reingestellt hätten?
Worum geht's und was wollt ihr?
Mhm. Also wenn man das jetzt stellen würde, diese Frage, worum geht's und was wollt ihr? Wie würde dann diese Diskussion, wo würde die dann ungefähr hinlaufen?
Aus meiner Sicht müssten Inhalte zur Sprache kommen, die die bereits erwähnten Berufsgruppen beisteuern könnten. Also psychologisch informierte Menschen. Ich denke da auch an ein konkretes Thema. Also Sie können, glaube ich, reflektierte Psychiater oder Psychotherapeutinnen fragen, wen Sie wollen. Jeder wird Ihnen erklären können, was die narzisstische Wippe ist. Das ist eine Psychomechanik, will ich mal sagen, die halt von Narzissmus betroffenen Menschen zugeordnet wird, ganz einfach, weil sie bei ihnen auch oft anzutreffen ist oder in aller Regel anzutreffen ist. Und bei dieser narzisstischen Wippe geht es konkret um die Abwertung oder Erniedrigung anderer zur Selbstaufwertung oder Selbsterhöhung. Das machen narzisstische Menschen aus kompensatorischen Gründen. Das ist, ja, jetzt, wir machen ja keine Narzissmus-Sendung. Aber dieser Mechanismus, diese Abwertung, Erniedrigung anderer zur Selbsterhöhung, der ist virulent und der ist nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht vieler psychologisch informierter Menschen von zentraler Bedeutung, was destruktives Sozialverhalten angeht.
Also die Menschen, die narzisstisch oder extremistisch agieren, und wir reden ja über diese Phänomene und über die Probleme dahinter, das könnte zurückgeführt werden, Ihrer Meinung nach, bei manchen oder in manchen Teilen zumindest, auf so eine narzisstische Wippe.
Ja, ich würde sogar tatsächlich so weit gehen zu behaupten, dass so gut wie sämtliche sozial destruktive Ereignisse, Verhaltensmuster auf diese Mechanik zurückzuführen sind.
Ich versuche mal einmal nochmal konkret weiterzudenken. Wie wäre jetzt so eine praktische Reaktion darauf, auf diese Erkenntnis?
Dass es thematisiert wird. Dass es öfter mal erklärt wird. Wissen Sie, was lustig ist? Das ist jetzt leider nicht nur ein Satz, aber also lustig in Anführungsstrichen. Vor 3 Tagen war der stellvertretende Bundessprecher der AfD in den Informationen am Morgen zu hören in einem Interview, der Herr Böhringer. Und der Herr Böhringer hat er etwas getan und geleistet, was zunächst einmal mich überraschte. Er hatte sich nämlich mit Rechtsextremismus-Definitionen befasst. Das wurde dadurch kenntlich, dass er tatsächlich ein zentrales Moment der Analyse von Rechtsextremismus, auch der psychologischen Analyse von Rechtsextremismus, beizusteuern hatte im Gespräch.
Es gibt keine Definition von Rechtsextremismus. Das ist unser Hauptproblem. Ich habe mal reingeschaut in eine linke Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Rechtsextremismus würde sich, aber auch das ist nicht Konsens, auch unter Linken nicht, die Ungleichwertigkeit der Menschen davon ausgehen. Tun wir natürlich nicht. Das tun die anderen gegen die AfD. Wir werden als ungleichwertig dargestellt. Wir werden von demokratischen Prozessen weggehalten.
Er nannte die Ungleichwertigkeitsideologie, die bestimmt ist für rechtsextremes Denken. Damit liegt er vollkommen richtig. Und das ist ein sehr wichtiger Begriff. Der fällt von anderen Mitdiskutanten und Diskutantinnen, von Journalisten, die versuchen, diese Phänomene zu analysieren, fällt dieser Begriff schon mal sehr selten. Da muss einer von der AfD kommen, der das schafft. Natürlich war es dann so, dass der Herr Böhringer sagte, dass die AfD davon betroffen ist, von der Ungleichwertigkeitsideologie. Was ich halt in Anführungsstrichen lustig finde.
Weil Sie glauben, es ist die Grundlage von dem politischen Handeln von Rechtsextremen, dass sie diese Ungleichwertigkeit akzeptieren oder eben nicht anklagen.
Ja, es zeigt sich auch in der Politik der AfD, dass die sehr auf Ungleichwertigkeit ausgerichtet ist. Also die wollen keine Inklusion, die Frauen sollen wieder zu Hause bleiben, Menschen mit dunklerer Hautfarbe sollen in Massen auf einen anderen Kontinent deportiert werden. Auf TikTok feiert ein AfD-Mann Erfolge bei den 16-Jährigen mit Auftritten, die sagen, also links ist weich und weich ist blöd und hart und rechts ist das Gute. Also da werden ja auch Abwertungen vorgenommen und Ungleichwertigkeit ist fester Bestandteil der AfD. Dass sich ein AfD-Mann über Ungleichwertigkeit beschwert, ist ungefähr so, wie wenn der Dorfschläger, wenn man dem sagt, uns gefällt es nicht, dass du andere Leute verprügelst, wenn der dann anfängt zu weinen. Also das klingt jetzt ein bisschen albern, aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine.
Frau Masraf, Sie haben das gerade gehört, was Florian Herbst gesagt hat. Wie docken Sie da an?
Also ich docke insofern an und deswegen kam die E-Mail mit einem Bingo zurück, weil das etwas ist, was mir tatsächlich auch in der Auseinandersetzung mit Extremismus, ich publiziere schon seit sehr vielen Jahren zu Rechtsextremismus und Islamismus. Und da ist natürlich auch das Themenfeld Antisemitismus und Antifeminismus auch immer ganz groß mit dabei. Und wenn man sich mit den verschiedenen Anhängern dieser Gruppierung tatsächlich mal hinsetzt und sich mal ein bisschen mit denen unterhält, dann stellt man sehr oft fest, dass es sich dabei um Menschen handelt, die sehr gebrochene Biografien haben, die sehr früh sehr viel Gewalt und tatsächlich auch Abwertung erlebt haben und durch die Abwertung anderer, ihre Abwertung, die sie eben über viele Jahre erlebt haben, dann kompensieren. Und das mag ganz oft in den politischen Diskussionen so ein bisschen unbedeutend wirken, aber wenn wir verstehen wollen, warum sich extremistische Gruppierungen bilden oder warum sie auch Anhänger und Anhängerinnen auch finden, dann kommen wir tatsächlich nicht ganz drum herum zu gucken, wer sind diese Menschen und was haben die eigentlich für Geschichten zu erzählen und was haben sie erlebt. Und vor allem müssen gerade solche Personen auch lernen, dass ihre Kränkung, die sehr ausgeprägt ist, nicht dadurch geheilt werden kann, indem sie eben Menschengruppen, Frauen, Queere, Homosexuelle abwerten und tatsächlich auch mit Gewalt antworten. Und deswegen hatte ich eben mit einem Bingo reagiert, weil ich eben gemerkt habe, dass das etwas ist, was in der Berichterstattung sehr oft hinten abfällt und gar nicht wirklich berücksichtigt wird und man da sehr oberflächlich an diese Themen rangeht.
Das, was Florian Herbst gesagt hat, trifft bei Ihnen auf offene Ohren. Frau Leiser, Sie vielleicht die mit der verbrieften höchsten psychologischen Kompetenz hier. Was würden Sie dazu sagen? Ist das so ein valider Punkt, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich auch in Informationssendungen, in Mediensendungen einfach eine Schicht tiefer gehen und gucken, was da die Motive, die Bedürfnisse sind?
Also ich hab ganz viele Punkte, auf die ich sehr gerne eingehen würde. Ich schau mal, wie viele ich gleich mal umgreifen kann. Also zum einen, ich verstehe den Impuls und den Wunsch, dass man in Diskussion tiefer geht und hinter die Wand schaut, die jemand allein durch eine Rhetorik oder durch ein scheinbar gutes Argument erstmal aufbaut. Das verstehe ich und das finde ich auch wichtig und ich glaube, das braucht es auch. Auf der psychologischen Ebene habe ich damit einige Schwierigkeiten, das so eins zu eins zu sehen. Das erste ist, ich war einige Zeit in der Extremismusforschung tätig und ich habe mit Leuten gesprochen, die in der rechtsextremen Szene waren und ausgestiegen sind, und zwar Leute, die dort eine Führungsposition innehatten. Und das Spannende ist, dass die Extremismusforschung leider sehr oft den rein defizitären Blick auf Extremismus und Radikalisierungsprozesse wirft und leider dabei verkennt, dass es tatsächlich noch eine strukturelle Ebene gibt, die durchaus unterrepräsentiert wird in dieser Forschung und in der Debatte über Auslöser zu extremistischen Positionen. Und also zuallererst möchte ich gerne mal sagen, dass ich nicht glaube, dass alle Leute, die eine rechtsextreme Meinung äußern, alle quasi mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu betrachten sind. Und ich glaube auch nicht, dass man grundsätzlich auch diese Menschen pathologisieren sollte, weil ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob jemand eine Krankheit hat oder eine Störung oder ob jemand sich zu einer extremistischen Position hinreißen lässt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und ich finde das sehr gefährlich, das zu vermischen, weil es Leute, die eine bestimmte Störung haben, quasi auch gleich in eine bestimmte Ecke stellt und weil es auch die Eigenverantwortung nimmt von Leuten, die genau diese extremistischen Positionen innehaben und auch verbreiten.
Danke für die Differenzierung. Ich verstehe das so. Kann sein, dass manche Menschen mit so einer narzisstischen Wippe tatsächlich auch in so einem Extremismusfeld uns schon mal begegnet sind und tatsächlich das Problem ist, aber nicht alle von denen, die uns da begegnen, haben das. Und andererseits gibt es Leute mit einer narzisstischen Wippe, die nicht uns niemals in der Form Extremismus, Antisemitismus begegnet sind. Das war ihre Differenzierung jetzt gerade, richtig?
Genau.
Genau. Können wir damit so d'accord gehen, Florian Herbst?
Es gibt eine Lust an der Asymmetrie bei Tätern. Und das ist eigentlich der Kern der Hydra, die viele Köpfe hat. Die Köpfe heißen Antisemitismus, Klassismus, Rassismus, Sexismus, Adultismus, Ableismus. Das sind viele Köpfe ein und derselben Hydra, die dieses Abwertungsprogramm fährt, dieses Asymmetrieprogramm.
Und das heißt, das müssten wir in Informationssendungen im Alltäglichen besser kennen, identifizieren und benennen.
Ja, das Thema Abwertung wird zu selten behandelt. Das ist eigentlich ein ziemlich schlichtes, leicht nachzuvollziehendes Thema. dass es eben gemäß einer Wippe, wenn der andere unten ist, nach unten gedrückt ist, dass ich dann oben bin. Das ist dieses narzisstische Distinktionsbedürfnis, diese Überlegenheitssucht bei narzisstischen Menschen. Und das haben all die Plagegeister, die ich gerade eben alle aufgezählt habe, gemein. Und die Folgen dieser Haltung und dieses narzisstisch geprägten Verhaltens begegnet mir tagtäglich in meiner Arbeit mit betroffenen Menschen, die seelisch aus der Kurve sind.
Würde mich jetzt mal wirklich interessieren, Frau Leiser, was denken Sie, wie valide ist der Punkt von Florian Herbst, wenn er sagt, okay, das taucht auf in den Medien, ich sehe diesen Zusammenhang und der wird eigentlich viel zu selten benannt?
Weiterhin habe ich ein bisschen vielleicht nur die Schwierigkeit des Zugangs, wie man das Kind jetzt nennt. Narzisstisch geprägtes Verhalten oder ob man einfach sagt, Erniedrigung von anderen Menschengruppen oder von anderen Menschen. Unter dem Begriff Erniedrigung, glaube ich, wäre es schon hilfreich, wenn man das entlarven könnte oder in Diskussionen offensichtlicher macht. Ja, meine Gedanken, aber vielleicht meint das auch Herr Herbst gar nicht. Meine Gedanken gingen in die Richtung, ob das dann quasi bedeutet, dass es eine Art psychologische Betrachtung von Diskussionsteilnehmenden geben sollte oder ob das im Nachgang passiert, ob man das einordnet, ob man Personen, die im Interview sitzen, schult, um das zu erkennen, da nochmal nachzubohren. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das dann aussehen könnte.
Der Umgang damit.
Mhm, genau, also wie man das dann umsetzt.
Also die Perspektive, die ich finde, die möglich ist, wäre, dass einfach ein größeres Bewusstsein, eine schnellere Einordnung erfolgen kann, wenn narzisstische Wippen am Werk sind, im Verhalten von Menschen. Es geht nicht darum, Menschen zu pathologisieren, es geht eher um die Kritik an Verhalten. Ne? So ist es, das ist ja immer, das ist in der eher humanistischen Ausrichtung, dass nicht Personen kritisiert werden, sondern Verhalten. Aber dieses Verhalten lässt sich kritisieren, wenn es narzisstische Züge aufweist. Und da wünsche ich mir eine Aufklärungsarbeit durch ein Medium wie das Radio, dass dieses Thema der Abwertung anderer zur Selbstaufwertung, dass das irgendwie präsenter ist und in den Hinterköpfen und schneller thematisiert werden kann, wenn einem derartiges begegnet. Und das meiste an Ungeheuerlichkeiten, die uns tagtäglich das Grausen lehren, wenn wir das Radio anschalten, unmenschliche Verbrechen von hier bis da, die haben alle diesen Wunsch, über anderen zu stehen, bestimmte Gruppen als entwertet betrachten zu können, damit sie auch legitimiert sind, diese entwerteten Gruppen schlecht zu behandeln. Und vor allen Dingen an der Entwertung ist der Vorteil, dass sie ganz aufgewertet sind und über den stehen.
Okay, also wir sehen hier ein großes Muster. Na, Herr Herbst, Sie sagen, da gibt es ein großes Muster, was eigentlich den meisten Dingen, Konflikten, Problemen unterliegt.
Genau.
Und wir versuchen immer nur auf der Symptomebene da rumzudoktern und müssten es eigentlich besser wissen.
Danke, Herr Beuting.
Frau Al-Masra, Sie haben ja ein Theaterstück geschrieben, Dunkle Mächte heißt das, wo Sie auch versucht haben, halt einfach die darunter liegenden psychischen Probleme einfach mal klar zu machen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen darüber, was das damit zu tun hat.
Genau, also bei Dunkle Mächte handelt es sich um ein Auftragsstück der Landeszentrale für politische Bildung und des Westfälischen Landestheaters. Und da ging es darum, ein Theaterstück zu verfassen zum Thema Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Und das sind vier Schauspieler, vier Figuren, die eigentlich im Grunde genommen nicht in der Lage sind, ja, über die Corona-Situation im erweiterten Sinne zu diskutieren. Drei der Figuren sind gänzlich in der Verschwörungserzählung eingetaucht, egal was die andere Figur versucht, sachlich und faktenorientiert zu erklären und auch zu widersprechen, verfängt überhaupt nicht bei den anderen. Und dann gibt es eine Ebene im Theaterstück, das für die Menschen, die im Publikum sind, sichtbar gemacht worden ist, nämlich die Geschichte der jeweiligen Person, die für diese Verschwörungserzählung so empfänglich sind und daraus tatsächlich auch eine Bewegung formen. Und jede einzelne Person in dem Stück, in dem Fall die drei, erzählen letztendlich von einer sehr tiefen Traumatisierung. Und alle drei haben am Ende ihres Lebens eigentlich erfahren, dass wenn sie über ihre Erniedrigung, ihre Kränkung in ihrem Umfeld erzählt haben, dass das eigentlich niemanden interessiert hat. Aber in dem Moment, wo sie das in politische Parolen oder Forderungen oder in der Ideologie formen, dann interessiert man sich plötzlich für sie, für ihre Gedanken, für ihre Forderungen. Sie können auch Menschen mobilisieren. Und das ist eine Dynamik, die wir eben bei ganz vielen Bewegungen oder eben auch Extremisten vorfinden. Und das habe ich eben versucht, in diesem Theaterstück aufzufangen oder einzufangen und nochmal in einer anderen Form zu visualisieren, weil wir ganz oft, und das haben wir eben, wie gesagt, unter anderem während der Corona-Zeit gemerkt, dass Menschen wirklich teilweise sehr abstruse Dinge gesagt und erzählt haben und fest davon überzeugt waren, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und man mit Fakten oder eben mit Wissenschaft diese Menschen gar nicht davon überzeugen kann, dass sie da eigentlich völlig falsch abgebogen sind.
Ist das eigentlich so ein Grundwissen, was man eigentlich haben müsste, psychologisch? Oder ist das einfach im Tagesgeschäft eigentlich gar nicht zu leisten? Frau Leiser, Medienpsychologin, jetzt haben wir hier so Punkte gefunden. Okay, wir haben Corona, Antisemitismus. Wir haben einfach darunterliegende psychologische Motive, die es ja eigentlich interessant wäre zu erkennen. Ich denke jetzt gerade als Journalist, mir fehlt da eigentlich die Ausbildung und mir fehlt da vielleicht auch das Grundwissen, um da so schnell zu schalten und das zu entdecken, anzusprechen.
Ja, also ich frage mich gerade auch ein bisschen, wo man versucht anzusetzen, um dieses Problem aufzulösen. Also ob man sagt, man schaut auf die JournalistInnen, die vielleicht mit Fragen auch wirklich Punkte entlarven und scheinbar logische Argumente auch wirklich auseinandernehmen, bis sie zerfallen in das, was sie eigentlich sind, nämlich vielleicht nicht mehr so viel Substanz, die dahinter steckt. Und ich frage mich gleichzeitig, ob man auch überlegt, wem man in der Öffentlichkeit Raum gibt und wer in Diskussionen überhaupt reingeholt wird, wer überhaupt mit Positionen Raum einnehmen darf. Also was wir ja sehen, ist, dass die AfD, obwohl sie nicht die stärkste Partei ist, zumindest nicht in Gesamtdeutschland, mit ihren Themen sehr stark den öffentlichen Diskurs einnimmt an vielen Stellen. Und oft auch andere Parteien oder auch in den Medien die Diskussionen sich oft um diese Punkte drehen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um dort Kraft rauszunehmen. Das eine ist die Bühne, die man überhaupt bietet. Das andere ist, in der Diskussion selber diese Punkte aufzudröseln. Und ich frage mich, welcher der sinnvollere ist.
Aber muss ich Ihnen dann nicht manchmal, wenn wir hier über diese psychologischen Motive sprechen, muss ich Ihnen dann nicht einmal auch die Bühne geben, um zu gucken, welche Motive dahinter stehen?
Naja, ich glaube, das ist halt eine Abwägungssache, weil ich glaube, dass bestimmte, also ich rede jetzt von PolitikerInnen, die sind sehr geschult darin, ihre Punkte sehr gut zu verpacken, und die sind sehr gewandt darin, sich aus Fragen auch rauszuwinden, und denen fällt es leicht, dann vielleicht trotzdem noch ihren Punkt machen zu können, obwohl jemand da sitzt, der vielleicht diese Meinung gar nicht teilt. Und es gibt ein schönes Beispiel von Jon Stewart, der ja eigentlich ein Comedian ist aus den USA, ein Late-Night-Show-Host, der genau diese Debatte aufgemacht hat mit zwei Journalisten, die quasi eher rechtskonservative Meinungen viel Bühne geboten haben, und der genau denen auch ganz schön Kontra gibt und sagt, ihr müsst doch echte Fragen stellen. Ihr könnt die doch nicht so leicht davonkommen lassen, wenn die bei euch in die Show kommen.
See, the thing is, we need your help. You're right now you're helping the politicians and the corporations, and we're left out there to mow our lawns.
You just said we're too rough on them when they make mistakes.
No, you're not too rough on them. You are part of their strategies.
Aber das wäre das ja, vielleicht echte Fragen stellen. Allerdings wäre das dann auch unangenehm, weil eben Leute, die vielleicht Dinge verbreiten, die gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gehen, dann eben die Motive erklären, warum sie das tun. Frau Al-Masra, Herr Herbst, was denken Sie?
Also ich denke, das hängt wahrscheinlich immer vom Format ab. Es hängt von den GesprächspartnerInnen ab, was man fragt. Und natürlich sind Politiker sehr geschult, eben ihren Punkt zu machen. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber auch die PolitikerInnen sind gefragt, mal zu erklären, wie sie zu diesen Schlüssen gekommen sind, was das mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat. Und diesen Raum kann man in den verschiedenen Medienformaten durchaus finden. Und ich würde sagen, dass man dadurch durchaus auch das eine oder andere entlarven kann, wenn eben aus einer festsetzenden Minderwertigkeit, die man vielleicht irgendwann gespürt hat, dann versucht, in seinem politischen Handel eben andere Gruppen abzuwerten und damit eben Politik macht und damit leider Gottes immer wieder, und das hat die Geschichte immer wieder gezeigt und auch heute nach wie vor, es immer wieder geschafft wird, Menschen in Massen hinter sich zu scharen und da frühzeitig einzugreifen und das zu entlarven. Da sind wir als JournalistInnen auch gefragt, da vielleicht den ein oder anderen Schleier da auch zu lüften und vielleicht auch zu zeigen, was eigentlich die Motivation für eine bestimmte politische Positionierung oder Haltung hat.
Ich finde, Politiker besonders aus dem eher rechten politischen Spektrum, und da denke ich jetzt auch an CDU und FDP, dürften öfter darauf angesprochen werden, was eins ihrer Lieblingskinder ist, nämlich die Ungleichheit. Es gibt bei der Neuen Rechten, aber auch bei Teilen der CDU ein Schlagwort, das nennt sich, oder eine Forderung, die nennt sich Recht auf Ungleichheit. Ziemlich populär geworden 2009 durch einen Aufsatz von Norbert W. Bolz, der hieß Über die Ungleichheit, ein Anti-Rousseau. Und das ist ein Dokument, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, eines brüllenden Narzissmus, wie er grassiert. Nämlich, Herr Bolz schreibt, also unironisch, schreibt Herr Bolz davon, dass es Stars gibt, Mächtige, die besser und überlegen sind, und deshalb auch Distinktion ausüben. Also Distinktion ist ein vertikales Geschehen, zu dem Abwertung gehört. Dieser Ungleichheitsdiskurs, den die Neue Rechte auch als ein Schlagwort jetzt entdeckt hat, oder nicht erst jetzt, dieses Thema der Ungleichheit ist ein Thema der Asymmetrie, nicht der Horizontalität. Jetzt habe ich noch Horizontalität genannt, nur noch einen Satz dazu, um auch mal in Richtung Lösung zu denken. Kommt auch aus meiner Arbeit. Ich beklage die vertikale Struktur der narzisstischen Wippe mit oben und unten. Horizontalität ist deren quasi Gegenspieler, Antidot. Horizontalität bedeutet, wir sind auf einer Ebene. Niemand muss überlegen und unterlegen sein. Und wir, meine Kolleginnen und ich in der Sozialpsychiatrie, arbeiten in den Arbeitsbeziehungen mit den Klientinnen und Klienten in dieser Haltung der Horizontalität, der Augenhöhe.
Heißt das denn, nochmal vielleicht auf diese Bühnenfrage zurückgedreht, heißt das denn dann, ich muss akzeptieren, dass, wenn wir das verstehen wollen, auch den Leuten mit einfach problematischen Positionen einfach länger aushalten, eine Bühne zu geben, um zu verstehen, wie sie dahin gekommen sind zu diesen problematischen Positionen?
Na, bestimmte Merkmale dort auch einfach treffsicher zu identifizieren und zu benennen. Nicht wertend, einfach sachlich beschreibend.
Also ich habe die Befürchtung, ich würde hoffen, es wäre nicht so, aber ich glaube tatsächlich, es ist so, dass selbst wenn man das entlarvt, also selbst wenn man sagt oder zeigt, schaut mal, hier in diesem Diskurs hat jemand andere Menschen erniedrigt, dass dann manche Menschen trotzdem sagen, ja, aber ist ja richtig so. Also dass allein das Aufzeigen davon nicht dazu führt, dass das schon als problematisch auch verstanden und gelesen und wieder rezipiert wird.
Also machtbesessene Menschen mögen das so sehen, und mit denen haben wir es ja auch zu tun. Also damit ist zu rechnen. Ich möchte antworten mit einem Hinweis auf einen Song, den Thomas Pigor auf diesem Sender als Chanson des Monats vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Es ist ein Song, der sich kritisch mit dem Fahrzeug SUV auseinandersetzt.
Sie hat es geschafft, dass der normale Raucher rausgeht, wenn er raucht. Doch was ist mit dem Auto, das mal locker 13 Liter verbraucht? Ein kleiner Beitrag zum Erreichen der Klimaziele von Paris wäre deshalb die soziale Ächtung von SUV.
Es kommt in diesem Song eine Zeile vor, die quasi die Stoßrichtung des gesamten Songs zusammenfasst. Und diese Zeile heißt: Zur sozialen Ächtung von SUVs. Soziale Ächtung ist eine Chance. Und die dürfte auch mal ausprobiert werden an Distinktionssucht und der Lust an der Asymmetrie.
Das wäre die Frage, ob ich als Journalist, wann ich bereit bin dazu oder wann ich den Punkt identifiziere, wo ich anfange, sozial zu ächten. Also haben wir, glaube ich, noch kein richtiges Instrumentarium für.
Sachliche Beschreibung schafft das.
Sorry, darf ich nochmal?
Ja, bitte.
Es hat mich gerade noch auf einen weiteren Gedanken gebracht, und ich fand es gerade sehr inspirierend, weil ich gerade überlegt habe, Also ich habe den Eindruck, dass gerade im Vergleich die sozialen Medien zu den traditionellen Medien, ich würde jetzt Radio damit einschließen, dass in den sozialen Medien oft ein stärker moralisch-emotionaler Diskurs geführt wird und in den zumindest öffentlich-rechtlichen Medien oft versucht wird, auf dieser sachlichen Ebene zu bleiben. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie man da gut kontern kann, weil natürlich die emotionale Ebene viel mehr Menschen erreicht. Also diese Empörung, die dann natürlich ganz viel Klicks und ganz viel Interaktion mit Inhalten auslöst und dass Leute sich dann wirklich auch in so einen Diskurs selber einbringen, was ja in den sozialen Medien nochmal deutlich leichter ist. Und ich frage mich gerade, ob das die Möglichkeit ist, um, ich sag mal, diesen moralischen Punkt auch in diese traditionellen Medien mit reinzubekommen, ohne dass es quasi die Sachlichkeit verliert oder ohne dass es irgendwo an Seriosität auch verliert.
Ich möchte Ihrem Wunsch auch einen Wunsch an die Seite stellen. Ich denke an die Karriere, die einen Begriff wie Mobbing gemacht hat. Den Begriff gibt es, ich weiß nicht, seit den 70er Jahren. Das Phänomen Mobbing gibt es schon wesentlich länger. Es gab bloß lange keinen Namen dafür, was es dem Phänomen leichter gemacht hat, zu grassieren. Nun gibt es diesen Begriff Mobbing. Das Kind hat einen Namen. Sie kennen ja sicherlich den Rumpelstilzchen-Effekt, das, wofür man einen Namen hat, das verliert seine Macht. Und dieser Begriff hat eine Karriere gemacht, die bis zur Justiziabilität geführt hat. Man kann sich mit diesem Begriff juristisch zur Wehr setzen. Und dieser Begriff ist sicherlich durch öffentlichen Diskurs, der durchgesickert ist ins allgemeine Gespräch, gestärkt worden. Und nichts anderes wünsche ich mir für die narzisstische Wippe als Phänomen, das bekannt sein sollte, an einem Bewusstsein dafür, dass Menschen von Asymmetrie zu profitieren versuchen. Das ist alles. Ich wünsche diesen Themen eine Karriere wie dem Begriff Mobbing und ich entdecke nichts davon in Sendungen, die sich schwerpunktmäßig mit Terror, Rechtsextremismus, Antisemitismus und so weiter befassen und das erschreckt mich.
Also zumindest heute haben wir diesen Begriff narzisstische Wippe gebracht und an dieser Stelle ein kleines Stück weit Transparenz und vielleicht auch Psychologie-Begriffe zumindest mal einmal fallen gelassen. Ob das jetzt die große Veränderung bringt, das bleibt natürlich zu hoffen. Was ich noch gerne wissen würde, ist, wie gehen wir konstruktiv raus aus dieser Debatte? Also was bleibt jetzt nach dieser Feststellung, hier gibt es eigentlich noch psychologisch was zu erweitern? Wie könnte das umgesetzt werden in tatsächlichen Diskussionssendungen, in kleinen Beiträgen, vielleicht in der Journalistenausbildung? Bitte um Vorschläge.
Also ich denke, wir haben vor allem erstmal einen Aufschlag hingelegt, der wahrscheinlich viele doch nochmal zum Nachdenken anregen wird, KollegInnen, aber eben auch Zuhörer da draußen. Und ich denke, dadurch werden auf jeden Fall auch neue Ideen sich auch entwickeln. Und das einfach mit zu berücksichtigen und auch bei der, wenn man Interviews fragt, wenn man versucht, diese Bewegung auch zu verstehen, warum es eben so viele AnhängerInnen in diesen Gruppen gibt, dann hilft das auf jeden Fall, dieses Wissen im Hinterkopf zu haben, dass man da jetzt nicht den Fokus gänzlich darauf setzen sollte. Das ist, glaube ich, klar, weil vor allem wir als Medienschaffende natürlich erstmal über das berichten, was ist.
Ja, ich finde es auch einen spannenden Anstoß, um darüber zu überlegen, wie Positionen, die öffentlich geäußert werden, eingeordnet werden können und wie man die auch benennen kann und dann auch dagegen ganz konkret Haltung zeigen. Ich glaube, das geht nur, wenn klar ist, was passiert und wenn klar ist, was dahinter steht. Insofern finde ich die Richtung auf alle Fälle eine gute.
Mhm. Florian Herbst?
Ja, ich kann mich nur bedanken, dass ich diese unbezahlbare Gelegenheit hatte, zu versuchen, über dieses Thema zu sprechen und hoffe, dass Vertikale und Horizontale quasi erspürt werden können in Zukunft und dass man sie erkennt, wo sie auftauchen und sich für horizontale Verhältnisse einsetzt und die Vertikale ein bisschen auf dem Kieker hat.
Das war Nachredaktionsschluss. Heute zum Thema, wie mehr psychologische Tiefe in der Berichterstattung über Extremismus und Antisemitismus helfen könnte. Mit dabei waren der Hörer Florian Herbst, Autorin Sineb Al-Masra und die Medienpsychologin Anne Leiser. Mein Name ist Stefan Beuting. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.